Servus und herzlich willkommen zu Mission Money Daily, deinem Überblick über alles, was wichtig ist aus Wirtschaft, Börse und Finanzen und was das für dich und dein Geld bedeutet. Heute ist Mittwoch, der 28. Januar und wir sprechen über den neuen Wachstumsplan unserer Regierung, den Rekordversuch an der US-Börse und warum Europas Tech-Werte gerade the place to be sind. Mein Name ist Peter Blöd und mit mir im Studio sitzt wie immer die wunderbare
Sina Osterholt. Und jetzt geht's los.
Money Radar. Das passiert gerade an den Märkten.
Obwohl heute FED-Zinssitzung ist und nachbörslich die ersten großen Tech-Werte ihre Zahlen fürs vierte Quartal und natürlich auch den Ausblick für das neue Jahr 2026 bringen, wollte die US-Börse heute mal eine neue Rekordmarke testen. Es hatte sich ja schon vorbörslich bei den Futures angedeutet und dann mit Handelsbeginn bestätigt. Der S&P 500 knackt zum Handelsstart um 15.30 Uhr zum ersten Mal die Marke von 7.000 Punkten. Ole, ole. Weil es aber sonst irgendwie keine guten Nachrichten gab oder es ziemlich mangelte und natürlich auch jede Menge Nachrichten erst heute Abend kommen werden, hatte der Index dann doch ziemlich zu kämpfen und kippte am Nachmittag dann wieder leicht ins Minus. Einmal zum Sehen, würde man wohl beim Katteln sagen.
Ja, aber bei Gold sieht es anhaltend gut aus. Da werden die Rekordmarken weiter getestet. Am Montag hatte das Edelmetall zum ersten Mal die 5.000 Dollar übersprungen und heute knackte der Goldpreis die 5.300 Dollar je Feinunze. Silber hat seine Korrektur auch schon wieder beendet und hat sich heute um fast 7% verteuert.
Und die Diskussionen um den Dollar nehmen immer weiter zu, denn der hat jetzt ein 4-Jahres-Tief erreicht. Und nachdem Donald Trump dann verkündete, dass er das alles ziemlich great findet, sind Investoren und Spekulanten eigentlich geradezu eingeladen worden, die Dollarschwäche nochmal weiter zu testen. Die Mischung natürlich aus geopolitischen Risiken, auch für die USA, die Flucht in die sicheren Häfen und eine ordentliche Prise Spekulation treiben den Schweizer Franken gegenüber dem Dollar heute auf ein 11-Jahres-Hoch. Allein heute legte der Franken um 3,5% zu. Das ist ziemlich ungewöhnlich für so große Währungen. Und das macht das Leben der Schweizer Nationalbank jetzt deutlich schwerer.
Und ein hoher Franken, der ist natürlich gut gegen eine importierte Inflation, drückt die Margen für die Exportwirtschaft und nimmt auch Druck vor hohem Lohnwachstum. Alles Dinge, die gut sind, wenn die Inflation eben hoch ist. Allerdings lag die Teuerungsrate bei den Eidgenossen zuletzt bei 0,1%. Also das ist jetzt nicht so hoch. Jetzt steigt die Gefahr einer Deflation natürlich.
Und auch für die USA ist ein schwacher Dollar nicht nur gut. Ein zweischneidiges Schwert nannte Nila Richardson, Chefvolkswirtin von ADP, die Lage jetzt. Denn es ist kein Zeichen von Glaubwürdigkeit in die Stärke der Volkswirtschaft. Aber genau das bräuchte das Land aus ihrer Sicht, gerade in Sell America Zeiten. Denn wenn die Wirtschaft etwas schwächelt, die Inflation nach wie vor klebrig und hoch ist und steigende Haushaltsdefizite und die hohen Staatsschulden große Mengen an Staatsanleihen Käufer brauchen, ist alles kein Drama, aber eben auch nicht wirklich optimal.
Ja, und genau das ist auch eine schöne Beschreibung für den Börsentag in Europa. Von der besseren Stimmung haben die Indizes hier nämlich nicht so viel mitgenommen. DAX und MDAX liegen 0,3% im Minus. Der Stoxx 600 gibt sogar fast 1% ab.
Und dabei gab es eigentlich ganz gute Zahlen heute in Europa. Vor allem der Chip-Ausrüster ASML überraschte. Europas wertvollstes Unternehmen hatte im Herbst noch davor gewarnt, dass das Jahr 2025 eines mit stagnierenden Erlösen werden könnte. Doch dann kam eine Flut an Aufträgen wegen der hohen KI-Chip-Nachfrage. Wir kennen das Spielchen und die dürfte vor allem in diesem neuen Jahr 2026 so richtig erst zur Faltung kommen.
Und für das vergangene Jahr meldete ASML bei Umsatz und Ergebnis ein Plus von jeweils 5%. In diesem Jahr konnte ein Umsatzplus dank der guten Auftragslage bis zu 20% erreicht werden. Das kam an der Börse natürlich gut an. Die Aktie stieg um rund 6%, gab in der allgemein schwachen Marktlage aber den Großteil der Gewinne natürlich wieder ab.
Und so ging das quasi den ganzen Tag durch alle anderen Werte aus dem Sektor. Am Anfang zogen nämlich die guten ASML-Zahlen die europäischen Halbleiteraktien alle flott mit nach oben. Einzig Infineon konnte seinen Plus von knapp 4% über den Tag retten. ST Micro und ASM International, nicht zu verwechseln mit ASML, gaben ihre Gewinne dann aber ebenfalls wieder ab.
Nur Yen Optik konnte die Gewinne halten. Die Aktie schoss um mehr als 7% nach oben, weil ASML der wichtigste Kunde ist und überraschend stark steigende Auftragseingänge führen natürlich auch bei Yen Optik zu spürbar mehr Geschäft.
Dennoch zeigt sich, Tech-technisch sind Europa und Asien gerade the place to be. Seit Jahresanfang hat zum Beispiel der MSCI Asia Pacific Infotech, also wo die großen Tech-Werte drin sind, und auch der europäische Stock 600 Technology, das Index-Pendant aus den USA und auch die Mag 7 ziemlich deutlich abgehängt. Der Favoritenwechsel, der seit Anfang November vergangenen Jahres am Laufen ist, findet also seine Fortsetzung im neuen Jahr.
Neben ASML lieferte vor allem Südkoreas Überflieger SK Hynix starke Zahlen und einen noch optimistischeren Ausblick, als der Markt erwartet hatte. Im vierten Quartal steigerte der Speicherchip-Konzern den Umsatz nämlich um 2/3, das Ergebnis sogar um 137%. Die Aktie stieg damit um rund 5%. Was gerade Europas Tech-Unternehmen so spannend macht und welche Aktien man auf dem Schirm haben muss, gibt es gleich in unserer Geldidee des Tages.
Und dann kommen wir mal zurück auf unseren alten Kontinent. Für das schlechte Abschneiden des Stock 600 ist vor allem das Schwergewicht LVMH mitverantwortlich. Der Luxuskonzern hat nämlich gestern am Spätnachmittag, glaube 17:45 war es, überraschend schwache Zahlen für das Weihnachtsquartal gemeldet. Die Aktie verlor heute fast 7% und zog natürlich auch andere europäische Luxusaktien wie Kering, Richemont oder Salvatore Ferragamo mit in den Keller.
Ja, und auch Wacker Chemie enttäuschte Anleger auf ganzer Linie. Hohe Abschreibungen, schlechte Geschäfte und auch steigende Kosten führten im vergangenen Jahr zu einem Rekordverlust von 800 Millionen Euro. Jetzt soll ein Sparprogramm samt Stellenabbau die Wende bringen. Die Börse ist noch nicht überzeugt, die Aktie verliert fast 4%.
Die Roskur hat Starbucks schon hinter sich und scheinbar trägt das Ganze erste echte Früchte. Denn die Kaffeehauskette meldete für das abgelaufene Quartal überraschend starke flächenbereinigte Umsätze. Die Aktie gewinnt heute mehr als 3% und auch der Telekom-Riese AT&T, Texas Instruments und GE Vernovia überzeugten mit ihren Quartalszahlen. Die Aktien legten jeweils so 2-3% zu.
Ja, und eine regelrechte Achterbahnfahrt legt RichTech aufs Börsenparkett. Der Robotikanbieter, vor allem für Restaurants, Hotels und auch Pflegeheime, schoss seit gestern einmal mehr als 40% in die Höhe, weil das Unternehmen eine Kooperation mit Microsoft eingeht. Zusammen wollen sie auf KI-basierten Anwendungen für Robotersysteme entwickeln. Und heute Nachmittag geht es wieder 11% runter, weil die Euphorie doch latent übertrieben war, würde ich mal sagen.
Und dann gab's heute eine Razzia bei der Deutschen Bank. Mal wieder, muss man da wohl auch dazu sagen. Also wenn es international irgendwelche Fettnäpfchen für Banken und Finanzinstitute gibt, ich habe den Eindruck, die Deutsche Bank springt mit einer gewissen Beständigkeit mit einer Arschbombe mitten rein. Und das auch seit gefühlten 20 Jahren. Dieses Mal geht es um das Thema Geldwäsche. Wie die Süddeutsche Zeitung heute berichtete, speziell um den russischen Oligarchen Roman Abramowitsch, früherer Besitzer des FC Chelsea, wird von der EU natürlich seit den Angriffskriegen der Russlands auf die Ukraine auch sanktioniert. Und die Bank soll eine oder mehrere Verdachtsmeldungen zu Abramowitsch-Unternehmen, vergessen haben zu melden oder zu spät gemeldet haben. Für die Aktie ging es erstmal 3% runter, sie holte sich dann aber auf ein Minus von 1,5%.
So, und ich habe zum Abschluss noch eine positive Meldung aus Deutschland zur guten alten deutschen Staatsanleihe. Der Bund hat nämlich zum ersten Mal Bonds mit einer Laufzeit von 20 Jahren ausgegeben, mit überschaubarem Volumen von 6,5 Milliarden Euro. Die Emission war 11-fach überzeichnet. Der Bund hätte also 73 Milliarden Euro einsammeln können.
Auch die Emission einer 30-jährigen Anleihe stieß zuletzt auf ziemlich reges Investoreninteresse. Wir sind eben doch noch eins der wenigen Länder mit AAA-Status. Für das 20-jährige Bundespapier, das jetzt neu draußen ist, gibt es eine Rendite von aktuell 3,4%. Das sind gerade einmal 0,1 Prozentpunkte mehr als für das Papier mit 10 Jahre längerer Laufzeit.
The bigger picture. Das bewegt Wirtschaft, Politik und Börse.
Aufatmen in Deutschland, denn das Makroumfeld verbessert sich so langsam, auch wenn das Wort langsam das Gewichtigste in dem Satz eigentlich sein müsste. Aber immerhin, die deutsche Baubranche steht vor einer Trendwende, verkündet das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in einer aktuellen Studie. Erstmals nach 5 Jahren dürfte 2026 das Bauvolumen in Deutschland wieder preisbereinigt wachsen, wenn auch nur um moderate 1,7%.
Und im Jahr danach könnte sich das Wachstumstempo verdoppeln und das Bauvolumen um 3,4% steigen. Das erwartet zumindest das DIW. Vor allem natürlich durch Aufträge vom öffentlichen Bau für Straßen und Brücken, durch das Investitionspaket aus dem Sondervermögen. Der Bau von Büros und Fabriken dürfte weiter schwächeln, solange die Wirtschaft nicht in Schwung kommt.
Immerhin könnte es im Wohnungsbau eine Belebung geben. Hier rechnen die DIW-Experten nämlich in diesem Jahr mit einem Plus von 2,4%. Im kommenden Jahr könnte das Wachstum sogar bei mehr als 6% liegen. Und ich weiß, wer da mitverantwortlich sein möchte, nämlich die junge Dame mir gegenüber. Sina, du willst ja dringend bauen.
Ja.
Also Wirtschaft ankurbeln.
Ich spekuliere auf ein Bauerwartungsland.
Das Sehr gut, ich drücke die Daumen.
Danke, danke. Ja, und etwas entspannter sehen auch die deutschen Konsumenten die Lage. Konsumboom wird so schnell keiner, aber immerhin bessert sich das Verbrauchervertrauen. Der Konsumklimaindex des Marktforscher GfK klettert für Februar um 2,8 Punkte, liegt aber auch dann immer noch auf niedrigem Niveau mit einem Indexstand von minus 24,1. Alles im Allen stünde das Konsumklima auf tönernen Füßen, das urteilt die GfK.
Also ob das alles für die große Wende reicht, wir werden sehen. Vermutlich eher nicht. Wichtiger wäre, glaube ich, dass unsere Wirtschaftsministerin konsequent ihren 6-Punkte-Plan durchzieht, um die Wirtschaft mal wieder richtig in Schwung zu bringen. All das gibt es jetzt gleich in der Rubrik Im Fokus.
Im Fokus. Darauf schaut die Welt heute ganz besonders.
Heute hat Wirtschaftsministerin Katharina Reiche den neuen Jahreswirtschaftsbericht vorgestellt. Er zeigt, wie es um die deutsche Wirtschaft steht und was die Politik tun will, um sie wieder in Schwung zu bringen.
Im Zentrum steht ein 6-Punkte-Plan. Die Diagnose der Regierung ist klar. Deutschland steckt nicht nur in einer kurzen Schwächephase, sondern in einer echten Wachstumskrise. Kleine Korrekturen reichen nicht mehr. Nötig sind strukturelle Veränderungen. Ich muss persönlich anmerken, Glückwunsch, dass sie da auch mittlerweile mal draufgekommen ist. Zuhörer der Mission Money wissen das seit ungefähr 5 Jahren.
Ja, und die Wachstumsaussichten, die bleiben ziemlich verhalten. Für 2026 rechnet die Regierung mit rund 1% Wachstum. Das ist kein Einbruch, aber auch kein echter Aufschwung. Genau deshalb ist der politische Druck so hoch.
Ein zentrales Problem ist natürlich die Bürokratie. Unternehmen klagen über hohe Berichtspflichten und lange Genehmigungsverfahren. Das kostet Zeit, Geld und schreckt Investitionen ab. Die Regierung will die Bürokratiekosten deshalb um etwa 1/4 senken. In der Hoffnung, dass Unternehmen wieder mehr investieren und dann eben auch für mehr Wachstum sorgen können.
Eng damit verknüpft ist die Infrastruktur. Viele Straßen, Brücken, Schienen und Netze sind marode. Milliarden sollen in die Erneuerung fließen, doch Geld reicht natürlich allein nicht. Planungs- und Genehmigungsverfahren sollen deutlich beschleunigt werden, damit die Projekte dann auch schneller umgesetzt werden.
Ein weiterer Schwerpunkt sind natürlich die Innovationen. Deutschland ist bekanntlich stark in der Forschung, aber oft zu langsam bei der Umsetzung neuer Technologien oder daraus denn eben auch richtig Kapital zu schlagen. Dann wandern die tollen Startups dann doch wieder irgendwohin ab. Gründungen sollen jetzt also erleichtert werden, Innovationen schneller zugelassen und neue Technologien auch stärker gefördert werden. Die Botschaft: mehr Mut zu Neuem und weniger Blockaden. Halleluja.
Ja, und ein besonders sensibles Thema ist die Energie. Hohe Strompreise belasten die Industrie. Geplant sind Entlastungen bei der Stromsteuer und auch ein Industriestrompreis, um den Standort dann letztendlich wettbewerbsfähig zu halten und auch die Abwanderung zu verhindern.
Auch der Arbeitsmarkt ist bekanntermaßen ein Engpassthema. Der Fachkräftemangel bremst das Wachstum. Das Bürgergeld soll zu einer neuen Grundsicherung mit stärkeren Arbeitsanreizen werden. Gleichzeitig soll die Aktivrente mehr Menschen motivieren, länger zu arbeiten.
Hinzu kommt die Außenwirtschaft. Deutschlands starke Exportabhängigkeit ist in unsicheren Zeiten ein Risiko. Die Regierung will Handelsbeziehungen breiter aufstellen und die Zusammenarbeit in Europa stärken.
So, also was sagt dieser 6-Punkte-Plan? Dass man zumindest mal die Probleme erkannt hat. Das ist ja auch schon was wert. Offen bleibt aber natürlich, wie schnell und konsequent die Maßnahmen umgesetzt werden. Außerdem sind viele Ansätze natürlich nicht neu und bisher auch äußerst schwammig formuliert, was die Ziele angeht. Also da dürfte man doch deutlich nachbessern und etwas ambitionierter zu Wege gehen, wäre jetzt unser Rat an die Bundeswirtschaftsministerin. Außerdem bleiben die steigenden Sozialabgaben natürlich nach wie vor ein ungelöstes Problem.
Geldidee. Inspiration für dein Depot und deinen Geldbeutel.
Es ist nichts Neues. Es werden immer mehr und immer leistungsfähigere Chips gebraucht, vor allem für Anwendungen rund um die künstliche Intelligenz. Davon profitieren nicht nur bekannte Chip-Entwickler wie Nvidia, sondern besonders gefragt sind die Unternehmen, die die Maschinen für die Chip-Produktion bauen.
Und darum kümmern wir uns heute mal in der Geldidee des Tages, investieren quasi in die Halbleiter-Ausrüster, sozusagen die Schaufelausrüster im Goldrausch. Das sind also die Unternehmen, die hochkomplexen Anlagen liefern, mit denen die modernen Chips überhaupt erst hergestellt werden können.
Eine Studie der Bank of America geht davon aus, dass der weltweite Halbleitermarkt 2026 fast $1 Billion Umsatz erreichen könnte. Und ein großer Teil davon entfällt auf genau diese Chips für KI.
Zusätzlich Rückenwind gibt's natürlich auch von der Politik. Mit dem sogenannten Chips und Science Act sollen mehr Chipfabriken in den USA gebaut werden, um unabhängiger von Asien zu werden. Das hatte noch Sleepy Joe damals auf den Weg gebracht.
Jede neue Chipfabrik braucht auch neue Maschinen. Das ist ein klarer Vorteil für die Ausrüster.
Wie aktuell das Thema ist, hat ASML mit den neuen Geschäftszahlen natürlich heute gezeigt. Umsatzauftragsangaben lagen erneut auf super hohem Niveau, Umsatz sogar auf Rekordniveau. Der Ausblick ist richtig, richtig gut gewesen. Die Aktie reagierte mit einem ordentlichen Sprung. ASML, so heißen die richtig, ist natürlich ein zentrales Unternehmen für die gesamte Branche. Ohne die Spezialmaschinen der Niederländer lassen sich moderne Hochleistungs- und KI-Chips nämlich nicht produzieren.
Und der nächste große Treiber hinter diesem Boom kommt aus Asien. TSMC, der weltweit größte Auftragsfertiger für Chips, hat nämlich im vierten Quartal $33,1 Milliarden Umsatz erzielt. Das ist deutlich mehr als erwartet. Und TSMC rechnet auch damit, dass die Nachfrage nach Chips bis 2029 um fast 60% steigt.
Gibt aber natürlich noch ein paar weitere Unternehmen, die von diesem ganzen Trend profitieren, teilweise mit vergleichsweise niedrigen Bewertungen, weil eben doch alles auf die paar Big Names schielt. Ein Beispiel ist natürlich Aixtron. Das Unternehmen baut Anlagen für besonders energieeffiziente Chips, die sich gut für KI-Rechenzentren eignen.
Zwar gelten 2025 und 2026 bei Aixtron noch als Übergangsjahre, doch ab 2027 erwarten die Analysten ein deutliches Gewinnwachstum. Das ist im aktuellen Aktienkurs noch kaum berücksichtigt.
Es sind oft eben auch die Firmen, die ein bisschen mehr im Hintergrund stehen, die Maschinenbauer quasi der Chipindustrie, die langfristig besonders profitieren von diesem Superzyklus, den wir da haben und der womöglich wohl doch erst am Anfang steht. Wer noch mehr dazu wissen will, da dürfen wir jetzt mal auf einen richtig spannenden Artikel und eine ausführliche Analyse der dazu passenden Profiteure unseres Kollegen Stefan Riedel verweisen auf Focus Plus. Kann ich nur empfehlen. Den Link packen wir wie immer in die Shownotes. Und damit würde ich sagen, Sina, machen wir heute einen Deckel drauf. Sagen wir immer vielen Dank fürs Zuhören. Nicht vergessen, diesen Podcast liken, teilen und abonnieren. Auch gerne mal einen Kommentar hinterlassen. Wenn ihr Fragen habt, schickt uns auch gerne eine E-Mail. Kann man auch nicht oft genug betonen. An missionmoney@focus-money.de. Ansonsten wünschen wir euch einen schönen Abend und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao.
Bis morgen.
Sämtliche besprochenen Aktien, Fonds und Finanzprodukte sind selbstverständlich ausnahmslos keine Kauf- oder Anlageempfehlung. Die Redaktion und der Verlag haften daher nicht für Verluste, die durch den Kauf oder Verkauf dieser Produkte entstehen könnten.